Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio, Echo der Zeit. Das Google-Urteil des Bundesgerichts. Wie sehr ist unsere Persönlichkeit im Internet geschützt? Die brennende Lunte in Syrien.
Ich habe den Eindruck, dass westliche Politik einen Fehler macht, indem sie auf einen Regimewechsel setzt in Syrien.
Das Gespräch mit dem Nahostexperten Michael Lüders. Spanien vor dem Sprung unter den EU-Rettungsschirm. Dann der Maiswurzelbohrer, ein Schädling, der sogar Gentech-Pflanzen zerstört. Und Löwenbräu. In Zürich soll das ein Symbol für die oberste Liga zeitgenössischer Kultur werden. Echo der Zeit, am Mikrofon Peter Vögeli. Der 36-jährige serbische Außenminister Vuk Jeremic ist vor knapp einer Stunde zum Präsidenten der UNO-Vollversammlung gewählt worden. Das Resultat dieser Kampfabstimmung setzt ein Signal. Fredrik Steiger, was bedeutet dieses Resultat?
Es bedeutet in erster Linie einen großen Erfolg für Russland. Russland wollte nämlich den eigentlich seit Jahren als Gesetz geltenden Kandidaten für dieses Amt aus Litauen verhindern. Und zwar, weil Litauen wie die anderen Balten ihnen wird von Russland immer noch die Loslösung aus der ehemaligen Sowjetunion übel genommen. Außerdem hat der litauische Diplomat, der als Kandidat gesetzt war, Russland kritisiert in einer Rede einmal wegen der Verbindungen von der Sowjetunion seinerzeit zum Naziregime. Deshalb hat Russland kurzfristig Vuk Jeremic als Kampfkandidaten lanciert, also den serbischen Außenminister. Und die Wahl von Jeremic zeigt, dass Russland einmal mehr mit seinem Powerplay, wie schon im Fall Syrien, es geschafft hat, der UNO seine Position aufzuzwingen.
Aber ist das Amt überhaupt wichtig?
Eigentlich ist es nicht sehr wichtig. Es gilt eher als traditionelles, als zeremonielles Amt. Aber in letzter Zeit hat es an Bedeutung gewonnen. Nicht zuletzt übrigens unter dem Schweizer Präsidenten der UNO-Generalversammlung, Josef Theiss, vor 2 Jahren. Denn dieser Präsident kann, wenn er will, Themen setzen, er kann Kompromisse bewirken. Voraussetzung allerdings ist, dass er allgemein angesehen wird als fairer Vermittler.
Schadet die Wahl von Vuk Jeremic nun der UNO und dem Amt?
Das wird zumindest befürchtet, denn vor allem die Art und Weise der Wahl ist problematisch. In den letzten über 20 Jahren war es immer so, dass der neue Präsident fast einstimmig gewählt wurde. Es gab also keine Kampfwahl. Und das hat natürlich dazu beigetragen, dass der neu gewählte Präsident von allen mehr oder weniger anerkannt war. Nun ist Jeremic gewählt worden mit einem knappen Resultat. Das heißt, über 80 Länder haben gegen ihn, haben für den Gegenkandidaten votiert. Das wird ihn schwächen im Amt. Das ist das eine. Und außerdem vertritt Jeremic Serbien, ein Land, das in der UNO massive Eigeninteressen vertritt. Vor allem die Anerkennung von Kosovo zu verhindern.
Besten Dank, Fredrik Steiger. Und nun zu den Nachrichten mit Uli Zindl.
Datenschützer Hans-Peter Thür ist sehr zufrieden mit Bundesgerichtsentscheid zu Street View von Google. Der Entscheid habe seine Anliegen in wesentlichen Punkten bestätigt. Demnach darf Google seine fotografische Landkarte der Schweiz weiterhin anbieten. Aber der Internetdienst muss grundsätzlich Porträts von Menschen und Autonummern unkenntlich machen. Und Google muss die bisherige Kamerahöhe nach unten korrigieren. Der Blick über Gartenzäune ist nicht mehr gestattet. Die Schweiz verschärft ihre Sanktionen gegen Syrien weiter. Neu wird auch die syrische Zentralbank den Sanktionen unterstellt. Banken und Versicherungen in der Schweiz dürfen zudem keine neuen Geschäfte mit syrischen Banken abschließen. Die Sanktionen lehnten sich eng an jene der EU an, sagte Bundesratssprecher André Simonazzi. Damit solle sichergestellt werden, dass Zwangsmaßnahmen der EU nicht über die Schweiz umgangen werden könnten. Der Bundesrat hat auf Kritik des Europaratsgremiums gegen Korruption reagiert. Er will, dass Privatbestechung künftig ein Offizialdelikt ist und von Amtes wegen verfolgt wird. Das Antikorruptionsgremium, dem auch die Schweiz angehört, hatte letzten Dezember in einem Bericht die Wirksamkeit der Korruptionsbekämpfung in der Schweiz in Frage gestellt. Wie das Bundesamt für Justiz mitteilt, wollen die Behörden nun bis nächsten Frühling einen ersten Entwurf zur Verschärfung des Korruptionsstrafrechts erarbeiten. Um nach dem Felssturz von Gurtnellen die Gotthardachse zu entlasten, wird der Gotthardstraßentunnel während der Nacht weniger lang gesperrt als geplant. Der Tunnel wird für die Unterhaltsarbeiten erst ab 22.15 Uhr gesperrt und nicht ab 19.30 Uhr. Am Morgen wird der Tunnel dafür 45 Minuten später als geplant geöffnet, nämlich um 5.15 Uhr. Damit habe der Schwerverkehr die Möglichkeit, den Gotthardtunnel bis zu Beginn des Nachtfahrverbots zu benutzen, sagt das Bundesamt für Straßen. Ein Londoner Gericht hat einen ehemaligen Investmentbanker der Großbank UBS auf Kaution freigelassen. Es handelt sich um den Angestellten, der mit Risikogeschäften mehr als 2 Milliarden Franken seines Arbeitgebers verspekuliert haben soll und seit letztem Herbst in Haft war. Der Mann wird laut seinem Anwalt unter Hausarrest stehen und eine elektronische Fußfessel tragen. Im September beginnt der Prozess gegen ihn. Wegen möglichen Betrugs und Fälschung drohen ihm mehrere Jahre Gefängnis. Das Weltbild der Physik muss nicht neu gezeichnet werden. Das hat das Europäische Kernforschungszentrum CERN in Genf mitgeteilt. Es bestätigte Vermutungen vom Februar, dass ein defektes Kabel zu Messfehlern geführt habe. Letztes Jahr hatten Physiker überraschend Messergebnisse verkündet, die nahelegten, dass manche Elementarteilchen, wie die Neutrinos, schneller sein könnten als das Licht. Dies erregte großes Aufsehen, denn laut der Relativitätstheorie gibt es nichts Schnelleres als das Licht. In Wien verhandeln Vertreter Irans und der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA erneut über das umstrittene iranische Atomprogramm. Ziel ist, den Inspektoren der IAEA Zugang zu den iranischen Atomanlagen zu verschaffen. Mehrere westliche Regierungen verdächtigen Iran, unter dem Vorwand eines zivilen Atomprogramms heimlich an einer Atombombe zu arbeiten. Beim Tennisturnier von Paris bezwingt der Spanier Rafael Nadal im Halbfinale seinen Landsmann David Ferrer in 3 Sätzen 6:2, 6:2 und 6:1. Damit ist Nadal zum 7. Mal im Finale des French Open ein Rekord. In Polen ist vor wenigen Augenblicken die Fußball-Europameisterschaft angepfiffen worden. Die erste Partie bestreiten in Warschau Polen und Griechenland. Momentan steht es 0:0. Das zweite Spiel beginnt um 20.45 Uhr, dann treffen in Breslau Russland und Tschechien aufeinander. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 5.869 Punkten, das ist ein unveränderter Stand. In New York steht der Dow Jones Index bei 12.484 Punkten plus 0,2%. Der Euro wird zu einem Franken 20,10 gehandelt, der Dollar zu 96 Rappen 17. Das Wetter. Morgen zunehmend sonnige Abschnitte, entlang den Alpen und Voralpen sowie im Süden weiterhin viele Wolken, aber nur noch lokal nass bei 19 Grad im Norden und 22 Grad im Süden.
Sie hören Echo der Zeit mit folgenden Themen. Googles Blick über den Gartenzaun. Können wir nach dem heutigen Bundesgerichtsurteil zufrieden sein? Der Sturz von Assad in Syrien ist unrealistisch, sagt der Nahostexperte im Gespräch. Das Gerücht des Tages. Spanien vor dem Sprung unter den EU-Rettungsschirm. Das neue Exportrisiko. Geschäfte mit der EU. Dann, warum ein Gentech-Befürworter für weniger Gentech ist. Und keine Bieridee. Das neue Löwenbrau-Kulturareal in Zürich. Google ist zufrieden. Der Schweizer Datenschützer ist zufrieden. Offensichtlich hat das Bundesgericht mit seinem Urteil zu Street View von Google den fast flächendeckenden Bildern im Internet von Straßen, Häusern und manchmal auch Menschen einen soliden schweizerischen Kompromiss gefunden. Aber kann der Gegensatz zwischen kommerziellen Interessen und Persönlichkeitsrechten tatsächlich von Computerprogrammen gelöst werden? Sascha Buchbinder.
Die Schweiz passt ins Internet. Die Schönheit Luzerns, die Urbanität Zürichs, das besondere Flair Genfs, alles darf abgebildet und weltweit zugänglich gemacht werden, inklusive der Luzernerin, die gerade weint, dem Zürcher, der vor einem Pornokino steht, dem Abschiedskuss des Genfer Paares. Das Bundesgericht hat sich mit Google Street View befasst und kommt zum Schluss, wenn Google Software 99% der Fotos anonymisieren, Gesichter unkenntlich machen kann, dann ist es vertretbar, dass beim restlichen 1% möglicherweise jemand in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt wird. Ruhr-Dinosa, Präsident der Schweizer Informatikbranche, ist voll des Lobs für die Bundesrichter.
Also nach dem absoluten Urteil des Bundesverwaltungsgerichts hat jetzt das Bundesgericht ein Urteil mit Augenmaß gefällt, das doch dazu führt, dass man die Privatsphäre schützen kann und gleichzeitig innovative Produkte in der Schweiz benutzen und einführen kann.
Und auch dem Datenschutzbeauftragten Hans-Peter Thür gefällt das Urteil, weil darin nämlich grundsätzlich festgehalten wird,
dass der Einzelne, wenn er sich im öffentlichen Raum bewege, sich nicht dauernd beobachtet fühlen müsse.
Oliver Dickelmann, Staatsrechtsprofessor an der Universität Zürich, kann beiden Sichtweisen etwas abgewinnen.
Ich würde sagen, es ist ein gemäßigt innovationsfreundliches Urteil, denn es hat ja auch gewisse Sicherheitsmaßnahmen vorgesehen.
Vor allem aber habe das Bundesgericht einen gut schweizerischen Kompromiss gefunden. Allerdings zahlt es dafür einen Preis. Die technischen Überlegungen nehmen viel Raum ein. Die grundsätzlichen Fragen dagegen würden nur gestreift. Leitplanken für andere Fälle setzt das Urteil keine. Das entspreche dem Selbstverständnis des Bundesgerichts, das politische Weichenstellungen traditionellerweise der Politik überlasse. Staatsrechtsprofessor Dickelmann findet das nicht falsch.
Wenn man aber sich fragt, wie entwickelt sich der Schutz der Privatsphäre generell, kann man natürlich schon auch zum Schluss kommen, dass das hier ein weiterer Schritt ist, ein weiteres Element dieses Erosionsprozesses, den man auch in anderen Bereichen beobachten kann. Dieser Erosionsprozess, der hängt vor allem mit der Entwicklung der technischen Möglichkeiten zusammen.
Das Bundesgericht stellt zwar fest, dass wegen der neuen technischen Möglichkeiten immer mehr Informationen gespeichert, miteinander verknüpft und ausgewertet werden können. Die Richter mahnen, dass sich so eigentlich harmlose Informationen zu schützenswerten Profilen verdichten. Eigentlich wäre das aber der springende Punkt.
Ja, es ist natürlich so, dass wir uns jetzt im Moment noch nicht genaue Vorstellungen davon machen können, welche Daten man beispielsweise in 3, 5 oder 10 Jahren miteinander verknüpfen kann. Und wie weit eben uns die Kontrolle über die Vergangenheit durch diese gesamte technische Entwicklung ein bisschen aus den Händen gleitet.
Ein bisschen Kontrollverlust, ein bisschen Erosion der Privatsphäre, die Google mit seiner Software nun in 99% der Fälle schützt. In absolute Zahlen übersetzt, summiert sich der Kontrollverlust allein bei Street View auf 200.000 Fotos, die weiterhin die Persönlichkeitsrechte verletzen können.
Sascha Buchbinder. Die Lunte brennt in Syrien und bald könnte eine Bombe das Schlüsselland im Nahen Osten erschüttern. UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon und der Syrien-Sondergesandte Kofi Annan haben einmal mehr mit dramatischen Worten vor einer Eskalation gewarnt.
Syria is not Libya. It will not implode. It will explode and explode beyond its borders.
Syrien sei nicht Libyen. Bei einem Bürgerkrieg würde das Land nicht implodieren, sondern explodieren, sagte Annan vor der UNO. Ich habe Nahost-Experte Michael Lüders gefragt, ist denn überhaupt eine Machtbalance zwischen den verschiedenen Ethnien, Religionen und Gruppierungen in diesem Land möglich, ohne die Klammer des Despoten Assad?
Grundsätzlich ist es möglich, aber es ist ein schwieriger, langwieriger Prozess. Kofi Annans Analyse ist uneingeschränkt richtig. Ich habe den Eindruck, dass westliche Politik einen Fehler macht, indem sie auf einen Regimewechsel setzt in Syrien, immer unverhohlener. Ein solcher Regimewechsel steht aber nicht in Sicht. Das Regime von Bashar al-Assad sitzt noch immer fest im Sattel. Viele Syrer unterstützen ihn nach wie vor, nicht aus Liebe zu dieser Diktatur, sondern aus Sorge vor dem, was nach ihm kommen könnte. Und insofern muss man sich überlegen, wie man diplomatisch eine Lösung für diesen Konflikt finden kann. Eine Militärintervention scheidet aus. Das wird keine ausländische Macht wagen, weil das ein Griff ins Wespennest wäre.
Was würde dann passieren bei einer militärischen Intervention?
Genau das, was Kofi Annan voraussieht, nämlich eine Internationalisierung des Konfliktes. Es würden dann Milizen entstehen, die sind jetzt schon dabei, rekrutiert zu werden und aus der Volkserhebung heraus zu entstehen. Diese Milizen werden dann von Saudi-Arabien und Katar vor allem gegenwärtig finanziert und militärisch bewaffnet. Aber darüber hinaus, wenn der Konflikt sich verschärft, wenn es eine ausländische Intervention gäbe, würden auch andere Staaten in der Region aktiv in diesen Konflikt eingreifen. Syrien ist geografisch gesehen ein wichtiges Schlüsselland, das hinauswirkt in Richtung Libanon, Türkei, Irak, Jordanien und auch Israel. Das heißt, würden die Dinge zum Siedepunkt kommen in Syrien, wären auch die Nachbarländer unmittelbar betroffen in Form von Destabilisierung und Flüchtlingsströmen.
Wenn Assad das Land verlassen und nach Russland ins Exil gehen würde, gäbe es eine Figur, quasi ein syrischer Nelson Mandela, der dieses Land einen könnte?
Nein, das gibt es nicht. Und die Vorstellung, dass Bashar al-Assad ins Exil gehen könnte, ist westliches Wunschdenken. Das hat er nicht vor zu tun. Man muss sich vor Augen führen, dass Syrien ein ethnisch-konfessioneller Staat ist. Die 15-prozentige Minorität der Alawiten denkt nicht daran, das Regime von Bashar al-Assad fallen zu lassen, denn dann würden die Alawiten insgesamt die Macht abgeben müssen an die sunnitische Bevölkerungsmehrheit. Das ist auch der Grund, warum Staaten wie Saudi-Arabien und Katar und auch die Vereinigten Staaten die Oppositionsbewegung und ihre Milizen unterstützen. Sie wollen einen Regimewechsel herbeiführen, weil die Alawiten als eine schiitische Sekte mit dem Iran sehr eng verbunden sind. Eine neue sunnitische Regierung aber würde sich in Richtung Saudi-Arabien und USA orientieren. Hier mischen sich also Geopolitik mit einer massiven innenpolitischen Krise in Syrien selbst.
Apropos Geopolitik, nun sollen auch möglicherweise Iran, Saudi-Arabien oder Russland in eine neue Kontaktgruppe dazustoßen. Was versprechen Sie sich davon von diesen einzelnen Staaten, wenn die Einfluss nehmen?
Dieser Vorschlag des UN-Generalsekretärs Ban Ki-moon ist in der Sache richtig, weil er erkannt hat, dass der Iran in Syrien ein sehr wichtiger Akteur ist, ebenso wie auch Russland. Die bisherige westliche Strategie läuft ja darauf hinaus, das Land mit Boykottmaßnahmen wirtschaftlich in die Knie zwingen zu wollen und gleichzeitig eine Art Kontaktsperre zum syrischen Regime durchzusetzen, indem man beispielsweise syrische Diplomaten und Botschafter ausweist. Das kann man alles tun, aber es ändert nichts daran, dass man mit diesem Regime, solange es an der Macht ist, und dieses Regime wird noch längere Zeit an der Macht bleiben, sich irgendwie ins Benehmen setzen muss, will man nicht einen endlosen Krieg und eine Spirale der Gewalt riskieren. Iran und Russland ins Boot zu nehmen, macht Sinn, weil bisher die westlichen Staaten die Agenda mehr oder weniger bestimmt haben. Allerdings wird dieser Vorschlag von Ban Ki-moon mit Sicherheit nicht umgesetzt werden, denn vor allem die Amerikaner sind nicht bereit, sich in der Causa Syrien mit Iran an einen Verhandlungstisch zu setzen.
Wie populär sind dann Iran oder Russland oder der Westen innerhalb der syrischen Bevölkerung?
Die syrische Bevölkerung ist hier sicherlich gespalten. Die sunnitische Oppositionsbewegung, die vor allem die Revolte in Syrien trägt, sie ist sich nicht sicher, ob sie eine bewaffnete Intervention von außen wünschen soll oder ob sie es selber schafft, mit saudischer Waffenbruderschaft dieses Regime zu stürzen. Die Menschen in Syrien selbst wollen vor allem eins, nicht ein Abgleiten des Landes in endlose Gewalt, in den Bürgerkrieg, so wie wir das im Irak gesehen haben nach dem Sturz von Saddam Hussein oder während des libanesischen Bürgerkrieges in den 1980er Jahren. Ich würde sagen, Angst beschreibt das Grundgefühl der syrischen Bevölkerung am ehesten. Es gibt große Sorge, dass auch die Hauptstadt Damaskus und die Wirtschaftsmetropole Aleppo und die Teile, die noch ruhig sind, hineingezogen werden könnten in diesen Konflikt. Und es gibt große Angst, dass es schon gar nicht mehr darum geht, was die Syrer wollen oder nicht wollen, sondern dass ausländische Mächte versuchen, hinter dem Rücken der Syrer die Zukunft Syriens neu zu gestalten.
Wenn wir an die nächsten Schritte denken, da sind Vorschläge wie internationale Syrien-Konferenz, neue Kontaktgruppe, Sanktionen auf dem Tisch. Was halten Sie von der Wirksamkeit dieser Vorschläge, wenn sie zustande kommen?
Das ist schwer zu ermessen, weil die Lage so verfahren ist. Grundsätzlich muss man sich verständigen, was man in Syrien erreichen will. Will man es erreichen, dass das Regime aufhört, die eigene Bevölkerung zu terrorisieren? Will man es schaffen, Regierung und Opposition irgendwie an einen Verhandlungstisch zu bekommen, auch wenn im Augenblick niemand weiß, wie das funktionieren könnte? Oder aber will man den Regimewechsel? Wenn man den Regimewechsel will, dann ist jeder Versuch, zwischen den verfeindeten Gruppen in Syrien einen Waffenstillstand herbeizuführen, zum Scheitern verurteilt. Die Politik der USA und der westlichen Staaten insgesamt setzt im Augenblick auf Regimewechsel. Und das erleichtert natürlich nicht das Finden eines Kompromisses, denn die Regierung von Bashar al-Assad fühlt sich in ihrem Weltbild bestätigt, dass dieser Konflikt von außen geschürt werde und es eben nicht um Freiheit und Demokratie gehe, sondern um Regimewechsel. Das weiß das syrische Regime für die eigene Propaganda entsprechend zu nutzen.
Nahost-Experte Michael Lüders. Und ein kurzer Blick auf das EM-Eröffnungsspiel in Warschau. Polen führt 1:0 gegen Griechenland.
Spanien, so das Gerücht des Tages, könnte morgen schon um Geld nachfragen beim Europäischen Rettungsschirm. Doch trotz akuter Geldnot hat sich die spanische Regierung bislang hartnäckig geweigert, diese Hilfe in Anspruch zu nehmen. Denn sie müsste wie Portugal, Griechenland oder Irland ein Stück Souveränität aufgeben und harte finanz- und wirtschaftspolitische Auflagen der EU akzeptieren. Doch jetzt öffnet sich eine Hintertür, wie Spanien sein Dilemma lösen kann. EU-Korrespondent Urs Bruderer.
Es sind 6 Seiten. Sie sind weder geheim noch besonders unverständlich. Man findet sie leicht auf der Website des Euro-Rettungsschirmes. Doch niemand hat sie bemerkt, bis Brüsseler Beamte sie einem Journalisten der Financial Times auf die Nase gedrückt haben und der berichtet heute darüber in seinem Blog. Die 6 Seiten rücken den Streit um die Rekapitalisierung der spanischen Banken der letzten Wochen in ein komisches Licht. Da waren die Experten, die warnten, die spanischen Banken brauchen Geld und zwar schnell. Da waren die möglichen Geldgeber, zum Beispiel Deutschland, die Spanien, die Hilfe des Euro-Rettungsschirmes am liebsten aufgezwungen hätten. Und da war Spanien, das sich gegen diese Hilfe wehrte, im einen Moment sagte, es brauche kein Geld und im nächsten darum flehte, dass der Schirm oder die Europäische Zentralbank seinen Banken doch bitte direkt helfe. Der Grund: Griechenland, Irland und Portugal leben derzeit von Darlehen dieses Schirms. Alle 3 werden finanz- und wirtschaftspolitisch scharf kontrolliert von EU, EZB und IWF-Beamten. Denn das ist der Deal. Wer Darlehen will, muss sich einem Spar- und Reformprogramm unterziehen. Genau das will die spanische Regierung vermeiden. Vielleicht ist sie zu stolz, vielleicht fürchtet sie, das Programm könnte so schief laufen wie in Griechenland. Auf jeden Fall wehrt sie sich. Und jetzt diese 6 Seiten. Es sind Richtlinien dazu, wie der Schirm Banken rekapitalisieren kann, auch ohne umfassendes Spar- und Reformprogramm. Dass es so etwas gibt, wundern sich jetzt viele Beobachter. Zwar sind auch diese Darlehen zur Rekapitalisierung von Banken an Auflagen geknüpft, aber diese Auflagen betreffen nur den Finanzsektor. Ein vergleichsweise kleiner Eingriff in die Souveränität also. Kurz, der Euro-Rettungsschirm kann die spanischen Banken stützen, ohne der spanischen Regierung den Stolz zu rauben. Es ist darum wahrscheinlich, dass Spanien bald um solche Darlehen bittet. Vielleicht, so ein Gerücht, schon morgen. Damit wäre die akute Gefahr, die derzeit von den spanischen Banken ausgeht, fürs Erste wohl gebannt. Doch Spanien hätte weiterhin mit Problemen zu kämpfen, denn auch diese Darlehen würde die spanische Regierung für ihre Banken entgegennehmen. Der Schuldenberg würde also noch einmal wachsen, dabei schreibt Spanien immer noch Defizite, die Arbeitslosigkeit steigt und ein Aufschwung ist nicht in Sicht.
EU-Korrespondent Urs Bruderer. Und auch das gehört zur europäischen Krise. Dass Exporte in die EU ein Risiko sind und nicht einmal mehr von privaten Versicherungen abgedeckt wird, sondern durch die öffentlich-rechtliche Schweizer Exportrisikoversicherung übernommen werden muss. Wirtschaftsredaktor Klaus Ammann.
In der Wirtschaftskrise der 1930er Jahre führte der Bund die Exportrisikogarantie ein als Mittel gegen die Arbeitslosigkeit. So konnte die schweizerische Lokomotivfabrik 1934 beispielsweise 6 Dampflokomotiven nach Bulgarien liefern. Die Exportrisikogarantie zahlte und trieb das Geld später über lange Jahre hinweg im kommunistisch gewordenen Land wieder ein. In den letzten Jahrzehnten versicherte die Exportrisikoversicherung vor allem Aufträge aus Osteuropa, Asien und Lateinamerika. Seit 2008 seien aber plötzlich solche aus der Europäischen Union hinzugekommen, sagt Sonja Kohler-Müller, die Kommunikationsverantwortliche bei der Exportrisikoversicherung.
Es ist halt so, dass es durch diese Krisen, die da stattgefunden haben, vermehrt Verunsicherungen auf dem Markt aufgetreten sind. Das einerseits und andererseits aber auch, dass die Bonitäten der verschiedenen Player sich verschlechtert haben. Weshalb man halt begonnen hat, sich abzusichern.
Abzusichern beim Staat, denn die privaten Versicherer haben sich je länger je mehr aus dem Europageschäft zurückgezogen. Auch die Schweizer Exporteure aus Pharma- und Maschinenindustrie haben ihr einst großes Vertrauen in Staaten wie Griechenland, Spanien und Italien verloren. Peter Dietrich, Direktor des Verbandes der Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie Swissmem.
Es ist nicht nur weniger Vertrauen, es ist halt auch eine gewisse Erfahrung, die man bereits macht. Die Staaten sind, das ist allbekannt, überschuldet. Sie müssen dagegen sehr viel tun, einen weiten Weg gehen. Und verschiedene Geschäfte laufen eben mit diesen Staaten oder in Projekten mit diesen Staaten nicht so gut.
Zahlungsausfälle habe es bisher aber erst wenige gegeben. Für die SERV, die Schweizer Exportrisikoversicherung, ist Europa noch relativ unbedeutend. Die versicherten Aufträge beziffern sich auf rund 350 Millionen Franken, bei einem Gesamtvolumen von 8 Milliarden Franken. Doch da kommt mehr, glaubt auch Peter Dietrich von Swissmem.
Ja, es ist natürlich nicht, dass ich das hoffe, aber grundsätzlich ist es auch ein Nachfragebarometer. Das heißt, wenn mehr nachgefragt wird an diesen Absicherungen, dann ist zwar vielleicht das ein Indiz für eine schlechtere Vertrauenssituation, es ist aber auch ein Indiz, dass tatsächlich Geschäfte getätigt werden.
Die SERV jedenfalls hat bereits darauf reagiert. Sie hat neue Instrumente geschaffen, die es auch kleinen und mittleren Unternehmen erlauben, ihre Exporte zu versichern, und sie hat ihre Risikoanalysen verstärkt. Wo es früher meist darum ging, abzuschätzen, ob ein ferner Handelspartner aus politischen Gründen zahlungsunfähig werden könnte, steht heute meist eine rein ökonomische Analyse der Zahlungsfähigkeit der eigenen Nachbarn im Vordergrund. Angesichts der andauernden wirtschaftlichen Unsicherheiten ist klar, einfacher ist diese Aufgabe nicht geworden. Lokomotivlieferungen deckt die Exportrisikoversicherung übrigens nach wie vor. Aktuell eine solche für die S-Bahn der weißrussischen Hauptstadt Minsk.
Wirtschaftsredaktor Klaus Ammann. Es ist 18.27 Uhr Sören Echerer Zeit und weiter geht's mit dem Abschied von Jakob Kellenberger von der Spitze des IKRK, Ärger mit dem Maiswurzelbohrer und dem Kulturareal Löwenbräu in Zürich. 12 Jahre stand Spitzendiplomat Jakob Kellenberger als Präsident an der Spitze des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, der ältesten Hilfsorganisation der Welt. Es waren anforderungsreiche Jahre für das IKRK. Es gab viele neue Konflikte, neue Kriegsformen, neue Akteure, neue Waffen und vor allem immer mehr Zivilisten, die Opfer von Kriegen wurden. Jakob Kellenberger gibt Ende Monat sein Amt ab und zieht jetzt Bilanz im Gespräch mit Fredrik Steiger.
Das IKRK war kleiner, schweizerischer, begrenzter in seinen Tätigkeiten, als Jakob Kellenberger die Führung übernahm. Seither ist die Organisation stark gewachsen. Nicht aus Selbstzweck, sagt der abtretende Präsident.
Als Prinzip im Haus gilt natürlich, dass man sich orientiert an den Bedürfnissen. Und wenn Hilfsbedürfnisse und Schutzbedürfnisse entstehen in konfliktbetroffenen Ländern, dann wird die Organisation natürlich immer versuchen, ihre Verantwortung wahrzunehmen.
Dass das Rote Kreuz diese Verantwortung auch immer besser wahrnehmen konnte, verdankt es nicht zuletzt Kellenberger. Er gab dem IKRK ein Gesicht, er reiste selber in die Krisengebiete, er lobbyierte hartnäckig, unermüdlich. Die Zahl der festen Mitarbeiter stieg in seiner Ära von gut 8.000 auf über 12.000, das Budget von 860 Millionen Franken auf weit über 1 Milliarde. Das erlaubte es, an mehr Orten und im größeren Stil einzugreifen.
Beim IKRK bleibt natürlich der harte Kern die Schutz- und Hilfsoperationen im Krieg. Aber es ist auch klar, dass das IKRK in den letzten Jahren hat es seine Tätigkeit auch erweitert in dieser Grauzone, was man auf Englisch Early Recovery nennt, also in dieser Früherholungsphase.
Und zwar nicht überall, jedoch gezielt in ausgesprochen instabilen Ländern, dort, wo staatliche Strukturen extrem schwach sind, wo Entwicklungsorganisationen oder Hilfswerke mangels Sicherheit nicht tätig werden können. In Somalia zum Beispiel, Darfur oder Afghanistan. Man habe sich in Genf entscheiden müssen zwischen zwei Wegen.
Macht das IKRK eher auf eine Nischenspezialisierungsstrategie, dort, wo es seit langer Zeit tätig war, oder hat es eine kontrollierte, expansive Strategie, überall dort, wo es denkt, es hat einen humanitären Mehrwert. Und dort hat sich schon diese kontrollierte, expansive Strategie durchgesetzt. Ja, für die ich stehe, ja.
Allerdings räumt Kellenberger ein, stoße man nun an finanzielle Grenzen. Es sind bloß ein gutes halbes Dutzend westliche Länder, die das IKRK großmehrheitlich finanzieren, darunter die USA, Großbritannien, Schweden oder die Schweiz. Die Finanzkrise zwingt manche Geldgeber, den Gürtel enger zu schnallen. Jakob Kellenberger versuchte deshalb, neue Quellen zu erschließen.
Die Diversifizierungsversuche, die müssen wir sicher fortsetzen und verstärken. Allerdings mit Realismus. Wir haben zum Beispiel seit Jahren ziemlich große Anstrengungen unternommen in den Golfstaaten. Nicht sehr erfolgreich.
Als historischer Erfolg gilt hingegen, dass China und Russland nun zum ersten Mal mithelfen, eine Feldoperation zu finanzieren, und zwar in Syrien. Doch eine echte Ausweitung der Geberrunde sieht Kellenberger nicht, zumindest nicht so bald.
Es hat mehr damit zu tun, dass das Konzept der humanitären Hilfe, die wirklich ausschließlich bedürfnisorientiert ist, unabhängig von anderen Faktoren, geografischen Faktoren, religiösen Faktoren, nationalen Faktoren etc., dass das ein Konzept ist, das doch stark westlich geprägt ist.
Genau deshalb zögern nicht westliche Länder, das IKRK mitzufinanzieren. Das Internationale Rote Kreuz stößt mittlerweile auch personell an Grenzen. Die Schweiz wird zu klein als Rekrutierungsbasis für Delegierte und Spezialisten. Das IKRK engagiert zunehmend ausländische Fachleute selbst für Schlüsselstellen.
Diese Internationalisierung, die geschah aus zwei Gründen. Der eine war, man wollte einfach einen Zugriff haben, einen breiteren Zugriff zu möglichst qualifiziertem Personal. Und das zweite ist schon auch, dass wir denken mit der Internationalisierung, dass sie die Organisation stärkt und es ihr hilft, in gewissen Gebieten besser Fuß zu fassen.
Diese Internationalisierung werde sich, so Kellenberger, sogar noch verstärken.
Die Internationalisierung war bis jetzt noch stark westlich. Wir müssen sie noch etwas darüber hinaus internationalisieren.
Das IKRK, die weltweit renommierteste Hilfsorganisation, wird also immer weniger schweizerisch sein. Auch das Fundament, auf dem das Internationale Rote Kreuz steht, bewegt sich, muss sich, so Kellenberger, bewegen. Denn die Genfer Konventionen genügen, wie er erstmals ganz deutlich sagt, aus seiner Sicht nicht mehr.
Eine Tatsache ist, dass das humanitäre Völkerrecht, wenn wir vom Vertragsrecht sprechen, für diejenigen Konflikte, die heute sehr selten sind, sehr ausgebaut ist und für diejenigen, die an der Tagesordnung sind, sehr schwach ist.
Das heißt, es gibt immer seltener zwischenstaatliche Konflikte, für die das humanitäre Völkerrecht einst geschaffen wurde. Umso häufiger aber andersartige Konflikte, für die es nur begrenzt gilt. Bürgerkriege, Terrorismus, Bandenkriminalität, Aufstände.
Eines der großen Projekte, das im IKK begonnen wurde, war exakt herauszufinden, wo für uns die schmerzlichsten vertragsrechtlichen Lücken sind. Das heißt, wir finden, dass auch das Vertragsrecht weiterentwickelt werden sollte für nicht-internationale Konflikte.
Das IKRK macht entsprechend Druck. Die Frage ist jedoch, ob die Vertragsstaaten eine Ausweitung der Genfer Konventionen akzeptieren würden. Viele lehnen neue völkerrechtliche Vorschriften und Verpflichtungen ab. Mängel ortet der abtretende IKRK-Chef auch bei der Durchsetzung des Kriegsvölkerrechts und lanciert gleich zwei konkrete Vorschläge.
Sie könnten sich natürlich effektiv einen Gerichtshof vorstellen, der sich mit Verletzungen des humanitären Völkerrechts befasst. Sie könnten sich auch vorstellen, eine Stufe tiefer, eine Versammlung, wo die Staaten vertreten sind und wo dann diese Verletzungen behandelt werden, was den politischen Druck erhöht, wie es zum Beispiel im Menschenrechtsrat bei Verletzungen der Menschenrechte passiert.
Diese Vorschläge werden noch zu reden geben. Aber klar ist für Kellenberger, der Kampf dafür, helfen zu dürfen und helfen zu können, hört nie auf. Er ist schwierig und fordert auch in der eigenen Organisation Opfer.
Wenn man mich fragt, was für mich das Schlimmste eigentlich war in all diesen Jahren, dann war es, wenn ich die Treppe runtergehen musste und dem Personal ankündigen und erklären musste, dass eine Mitarbeiter oder ein Mitarbeiter umgekommen ist in seiner humanitären Tätigkeit. Das ist etwas für eine Organisation und auch für mich persönlich etwas ganz Schwieriges.
Die Brutalisierung der Konflikte besorgt ihn. Die Tatsache, dass immer öfter zivile Tote in Kauf genommen werden, mancherorts ganz gezielt Zivilisten ins Visier genommen werden. Auch Journalisten oder humanitäre Helfer genießen keinen besonderen Schutz mehr.
Die Fälle mangelnden Respektes bei der medizinischen Mission, dass zum Beispiel Freiwillige des syrischen Roten Halbmondes die Verletzte evakuieren wollen oder Ambulanzen. Die Fälle, wo die medizinische Mission nicht respektiert wird, die haben sich in gewissen Gegenden gehäuft in den letzten Jahren.
Doch trotz aller Schwierigkeiten, Kellenberger ist überzeugt, dass sich das IKRK als grösste humanitäre Organisation behauptet, dass es auch künftig Leben retten und Menschen schützen kann. Zurzeit etwa in Syrien, wo es als einzige humanitäre Organisation tätig ist und wo dank Kellenbergers persönlichem Engagement der Handlungsspielraum erweitert werden konnte. Ende Monat übergibt der 67-jährige Kellenberger das Amt dem 55-jährigen Schweizer Spitzendiplomaten Peter Maurer. Eine Nachfolgeregelung, die den abtretenden Präsidenten freut.
Ja, ich bin sehr glücklich darüber.
Maurer war vor Jahren sein Mitarbeiter im diplomatischen Dienst und ist heute ein Freund. Kellenberger selber wird nun an Universitäten lehren und beraten tätig sein. Posten als UNO-Friedensvermittler oder Sonderbeauftragter würde er ablehnen, sagt er. Denn im Rampenlicht stehen, das will er nicht mehr.
Fredi Gsteiger.
Jakob Kellenberger ist auch Gast im ausführlichen Tagesgespräch vom kommenden Montag um 13 Uhr. Der Maiswurzelbohrer ist so schlimm, wie sein Name klingt. Die Käferlarve ist einer der gefürchtetsten Schädlinge im riesigen Maisgürtel der USA. Und dies, obwohl 80% des angebauten Mais gentechnisch verändert wird, um gegen den Schädling immun zu sein. Nun soll normaler Mais dem Schädling ein Schnippchen schlagen. Wissenschaftsredaktorin Odette Frey.
Der Maiswurzelbohrer ist in den USA einer der gefürchtetsten Schädlinge überhaupt. Seit 2003 bekämpfen die amerikanischen Bauern die gefräßigen Käferlarven mit Gentechnik. Jede dritte Maispflanze enthält ein Bakteriengift, das dem Schädling den Garaus macht. Doch das Gift verliert seine Wirksamkeit. In 4 Bundesstaaten werden die Maiswurzelbohrer resistent gegenüber dem Gift. Amerikanische Insektenexperten läuten nun die Alarmglocken. Wenn der Gentech-Mais weiterhin so großräumig angepflanzt werde wie jetzt, verbreite sich die Resistenz in Windeseile und der Gentech-Mais verliere seine Wirksamkeit. Das sei ein Riesenproblem, sagt Fred Gould von der North Carolina State University.
If we continue down the track we're going now, we're going to lose that control method. And once that's lost, where are we going to be?
Der Maiswurzelbohrer sei nämlich auch resistent gegenüber vielen chemischen Spritzmitteln und anderen Methoden der Schädlingsbekämpfung. Die warnenden Forscher sind keine Gentech-Skeptiker, im Gegenteil. Sie halten den Gentech-Mais für eine wichtige Waffe gegen den Maiswurzelbohrer und damit das so bleibt, fordern sie weniger Gentech-Mais. 50% normaler, gentechnisch nicht veränderter Mais müsse auf amerikanischen Äckern wachsen, um die Resistenzentwicklung abzubremsen, sagt Fred Gould. Der normale Mais sorge dafür, dass der Anteil der empfindlichen Larven ohne Resistenzen bei den Maiswurzelbohrern hoch bleibe. Die Situation sei vergleichbar mit der Medizin. Auch Antibiotika müsse man sparsam einsetzen, damit sie ihre Wirksamkeit behielten. Aber beim Mais gibt es ein Problem. Es gibt schlicht und einfach zu wenig normales, nicht gentechnisch verändertes Saatgut in den USA.
There's not that much non-transgenic seed that's in production. That should have been thought about a long time ago. It's just things that people don't think about, right?
Der aktuelle Fall des resistenten Maiswurzelbohrers ist weltweit der 4. gut dokumentierte Fall eines Schädlings, der gegenüber Gentech-Pflanzen resistent geworden ist. Im Vergleich zu den Resistenzen gegenüber herkömmlichen chemischen Insektiziden sei das wenig, sagt Jörg Rohmeis von der Eidgenössischen Forschungsanstalt Agroskop.
Bei chemischen oder synthetischen Insektiziden gibt es ein Register, ein weltweites. Da haben wir also mittlerweile fast 550 Fälle von resistenten Insekten gegen bestimmte Insektizide-Wirkstoffe aufgelistet.
550 Insektenschädlinge weltweit sind also resistent gegenüber herkömmlichen Spritzmitteln. Doch wenn weiterhin immer mehr gentechnisch veränderte Pflanzen angebaut werden, steigt auch bei ihnen die Zahl der resistenten Schädlinge. Die Industrie sei nicht wirklich daran interessiert, Resistenzen zu verhindern, kritisiert Angelika Hilbeck, Biologin an der ETH Zürich.
Sie wollen ja immer wieder neue Produkte auf den Markt bringen. Also welche Industrie hat schon Interesse daran, dass ihre Produkte ewig halten?
Neue Produkte gegen den Maiswurzelbohrer kommen in den USA tatsächlich zurzeit auf den Markt. Doch es sei nur eine Frage der Zeit, bis der Wurzelbohrer auch gegenüber den neuesten Gentech-Pflanzen resistent würde, glauben viele Forscher.
Der Kern der Ursache ist der industrielle Monokulturanbau. Solange Sie an die Ursache nicht rangehen, die für diese Resistenzevolution sorgt, sind Sie einfach auf dieser Tretmühle und das wird immer weitergehen.
Die Schädlingsbekämpfung als Wettrüsten zwischen Insekt und Mensch.
Wissenschaftsredaktorin Odette Frey. Und an dieser Stelle das Zwischenresultat des EM-Eröffnungsspiels in Warschau, Polen gegen Griechenland. Nach 39 Minuten steht es 1:0 für Polen. Bei Fußball denkt man an Bier und Ball und mancher vielleicht auch an Löwenbräu. Doch in unserem Fall geht das nicht. Das alte Löwenbräu-Areal im einstigen Zürcher Industriequartier ist bereits seit 1996 zu einem Museum für zeitgenössische Kunst umgebaut worden. Und nun hat das Architektenduo Giga und Guyer das gesamte Areal in einen modernen Komplex mit Wohnungen, Büros und einem neuen Kunstzentrum umgebaut. Einem Zentrum, das Zürich in die oberste Liga zeitgenössischer Kunst katapultieren soll. Ein bewusster Schachzug in der Quartierentwicklung von Zürich West. Karin Salm.
Kunst und Kultur brachten Leben in die Industrieruine Löwenbräu und nicht nur dort. Kunst und Kultur machten den Westen Zürichs zum avantgardistischen Quartier, lange bevor der Bauboom kam. Beatrix Ruf, Leiterin der Kunsthalle, beschreibt das Phänomen so.
In gewissem Sinne ist die Kultur immer unerschrocken und sie sucht immer nach Räumen, über die noch nie jemand nachgedacht hat. Und sobald man die natürlich sichtbar macht, denken alle drüber nach. Und dann ist die Frage, kann man bleiben oder muss man gehen? Nicht, und wir sind nicht New York oder London oder Paris, wo man dann einfach fröhlich in einen anderen Stadtteil kann.
Und für Beatrix Ruf ist klar, die Kunst muss auf dem Löwenbräu-Areal bleiben. So nahe beim Zürcher Hauptbahnhof, zwischen Innenstadt und dem neuen Stadtteil Zürich-West, der nach und nach innerstädtische Qualitäten entwickelt. Wenn Stadtquartiere hip werden, wenn schicke neue Wohnungen nur für teures Geld zu haben sind und das Business einzieht, haben Kunst und Kultur oft einen schweren Stand. Dessen war sich die Stadt Zürich bewusst und darum hat sie vorgeschrieben, dass eine Teilfläche des Löwenbräu-Areals kulturell genutzt werden muss. Und sie beteiligt sich zu einem Drittel an der neu gegründeten Löwenbräu Kunst AG mit einem Aktienkapital von 27 Millionen Franken. Stadtpräsidentin Corinne Mauch ist stolz und froh.
Mit dieser Konstruktion Löwenbräu Kunst AG wurde es möglich, diesen Standort als wichtigen, bedeutenden und vielfältigen Standort der Gegenwartskunst zu sichern. Und das ist das Wichtigste.
Das Architekturbüro Schigo und Guyer und das Atelier WW bauten das Löwenbräu-Areal um. Schigo und Guyer sind mit dem Westen Zürichs bestens vertraut. Mit dem Prime Tower haben sie bereits im letzten Jahr ein markantes Zeichen gesetzt. Das alte Industriegebäude Löwenbräu war allerdings eine andere architektonische Herausforderung. Dazu der Architekt Mike Guyer.
Man versucht, Geschichte, soweit es geht, so präzis wie es geht, einzubauen in die Neubauentwicklung.
Beim Löwenbräu-Areal ist diese Geschichte vor allem an der Gebäudehülle präsent. Da ist der rote Backstein, da sind die kleinteiligen Fensterreihen. Zwar sind 90% der Tragstrukturen alt, im Innern aber wirkt alles sehr einheitlich. Die grauen Böden, die weißen Wände. Die neuen Gebäudeteile verzahnen und verschränken sich mit der alten Substanz und wer im neu angefügten Treppenhaus hochsteigt, vom Migros-Museum in die Kunsthalle und in die privaten Galerien, erkennt kaum, wo der alte Teil aufhört und der neue anfängt. Das Löwenbräu-Areal sei ein kleiner Prototyp für das, was in Zürich West geschehe, sagt der Architekt Mike Guyer.
Vom Löwenbräu kann man einfach lernen, dass es sich lohnt, dass das, was man vorfindet, wenn man so ein Areal angeht, dass das wertvoll ist, dass es eine sehr gute Ausgangsbasis sein kann und dass es immer Möglichkeiten gibt, dass man es irgendwie neu zusammen mit Neubauteilen, Neubaunutzungen überführen kann in die neue Zeit, in die konsolidierte Zeit.
Kunst und Kultur haben die Gentrifizierung im ehemaligen Zürcher Industriequartier vorangetrieben. Das Löwenbräu-Areal ist um ein Wohnhochhaus, ein Bürogebäude und Geschäftsräumlichkeiten erweitert worden. Die Mieten für die Kunstinstitutionen haben sich verdreifacht bis auf 400 Franken pro Quadratmeter. Beatrix Ruf, Leiterin der Kunsthalle.
Natürlich sind die Mietpreise höher, aber sie sind bei weitem nicht das, was wir zu erwarten gehabt hätten, wenn wir dieses Kaufprojekt nicht ermöglichen hätten können.
Das heißt, in Zürich ist ein zweites Kunstwunder geschehen. Die Kunst hat es nämlich geschafft, nicht nur als Zwischennutzerin geduldet zu sein, sondern die besetzten Räume langfristig zu behalten. Und so erfüllt sie für die Stadt einen erwünschten Zweck. Sie ist ein wirtschaftlicher Standortfaktor.
Karin Salm. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Tobias Gasser, für die Nachrichten Thomas Künzi, für die Technik Reto Fellmann, am Mikrofon Peter Vögeli.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.